Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freue mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Das letzte Mal waren wir ein wenig desorientiert, darf ich dir sagen.
Ja, ich weiß.
Wieso weißt du das? Weißt du gar nicht, wo wir desorientiert waren?
Die Folgennummer, gell? Ja, wir haben uns geirrt. Ich habe mich geirrt. Ich glaube, du hast recht gehabt.
Schon fast ein bisschen spooky, dieses blinde Verständnis. Wir haben nicht vorher drüber geredet. Ja, da waren wir desorientiert. Ich hoffe, wir wissen es eigentlich heute. Du hast ja einen herrlichen Unsinn gesagt. Du hast, glaube ich, gesagt, wir haben nur 12 Folgen oder so ähnlich.
Ja, aber heute dürfen wir es nicht falsch sagen.
Aber du sagst nichts.
Ich glaube, es ist heute die 14. Folge.
Die 14. Folge. Wirklich?
Ich meine, es ist für die Zuhörer nicht so spannend.
Es ist heute die 15. Folge.
Die 15.
ist so peinlich. Wir sind in der
Bitte verzeihen Sie
also, vielmals. Zweite Staffel, 15. Folge. In der zweiten Staffel, glaube ich, die dritte. Es ist auch völlig gleichgültig. Ja. Das letzte Mal haben wir gesprochen über das gesetzliche Wohnrecht, das Vorausvermächtnis des Witwers, so haben wir es genannt, der Witwe, des überlebenden Ehegatten. Und dabei haben wir uns eben konzentriert auf das Wohnrecht. Es gibt aber da in unserer Bestimmung, nämlich in Paragraph 745 Absatz 2, noch einen zweiten Aspekt dieses besonderen Schutzes, nicht nur das Recht, in der Ehewohnung weiter wohnen zu dürfen, sondern auch, lieber Andreas, den, man sagt Hausrat, wie lautet es denn im Gesetz?
Ja, es gebühren dem überlebenden Ehegatten auch die haushaltszugehörigen Gegenstände, soweit sie, so heißt es glaube ich, zur Fortführung desselben erforderlich sind.
Mhm. Die zum ehelichen oder partnerschaftlichen Haushalt gehörenden beweglichen Sachen.
Ja.
Soweit sie zur Fortführung entsprechender also bisherigen Lebensverhältnisse erforderlich
sind. Dieses Recht an den Haushaltssachen. Ich glaube, man kann sagen, zwei große Fragen stellen sich. Erstens die Frage, in welchem Umfang? Was sind das für Sachen? Welche Sachen zählen da alle dazu, die dem Ehegatten im Rahmen des Vorausvermächtnisses gebühren? Mhm. Und mit dem Wort gebühren bin ich schon bei der zweiten Frage. Ja, was heißt gebühren? Wird er Eigentümer dieser Sachen oder vielleicht auch nicht? Das werden wir dann später noch besprechen. Vielleicht ist es nur ein Nutzungsrecht. Das sind einmal die Hauptfragen, die sich stellen. Und ich würde sagen, wir schauen uns einmal an, ja, was ist denn der Umfang dieses gesetzlichen Vorausvermächtnisses?
Ja, vielleicht einmal ein Gedanke, diesen Umfang. Das heißt, welche beweglichen Sachen darunter zu subsumieren sind, diesen Umfang definiert nicht der Verstorbene in seinem Testament, sondern der ist eigentlich gesetzlich vorgegeben. Wir spüren ihm nur nach, also wir legen das Gesetz aus.
Ja.
Wobei, das ist vielleicht auch irgendwie theoretisch ganz interessant, wobei die Tatbestandselemente des Gesetzes, also darauf, worauf es ankommt, wiederum abstellen auf faktische Dispositionen des Verstorbenen.
Ja, so ist es.
Nicht wahr? Also man kann es also schon beeinflussen, man kann es mittelbar,
letztwillig, aber faktisch.
Man kann es faktisch beeinflussen, faktisch bestimmen. Und vielleicht reden wir heute noch oder ganz sicher auch noch über den besonderen Schutz, diese besondere Rechtsstellung des Ehegatten, und zwar jetzt nicht nur allein darauf bezogen, ob er Eigentümer wird oder was er genau wird, sondern wie enorm intensiv er geschützt ist im Verhältnis zu Pflichtteilsberechtigten. Geschützt, geschützt bezüglich eben dieser Gegenstände. Mhm. Welche sind das?
Bitte. Ja, welche sind das? Naja, schauen wir uns die gesetzlichen Tatbestandselemente einmal an, dass wir uns das vor Augen halten. Es müssen Sachen sein, die dem Haushalt zugehören. Das ist das Erste,
Sachen.
Bewegliche Sachen. Und zweitens, und das darf man nicht ganz ausblenden, sie müssen auch zur Fortführung des Haushalts erforderlich sein. Und das bedeutet schon natürlich, dass nicht zwingend alles, das zum Haushalt gehört, auch ins gesetzliche Vorausvermächtnis fällt. Mhm. Also wir müssen beide Elemente betrachten. Haushaltszugehörigkeit, aber auch diese Erforderlichkeit zur Fortführung des Haushalts.
Ganz richtig. Also diese zwei Aspekte, das sind Tatbestandselemente und Erfordernisse, die reichlich schwammig daherkommen. Nicht? Ich meine, man kann es süffig formulieren und immer wieder betonen und hoffen, dass niemand nachfragt, bitte, was ist jetzt ein Haushalt? Was ist zum Haushalt? Und da muss man schon sagen, kommt es am Ende des Tages wohl doch auf die Spruchpraxis an, wie das der oberste Gerichtshof sieht, wie überzeugend Rechtsvertreterinnen, Rechtsvertreter gegenüber dem obersten Gerichtshof argumentiert haben. Spannende Detailfragen, die zum Gutteil in vielen Bereichen durchaus umstritten sind und die sich auch ändern könnten.
Gibt es auch, das dürfen wir auch sagen, extrem wenig Rechtsprechung dazu. Also wir haben hier extreme Unklarheit. Und ich gehe jetzt noch einmal zu diesen Elementen. Also Haushaltszugehörigkeit. Das bedeutet, wir müssen uns schon einmal fragen, was ist der Haushalt? Das heißt ja, nicht alle Sachen, die sich in der Ehewohnung befunden haben, sind zwingend auch Sachen im Haushalt. Also diese Haushaltszugehörigkeit kann man ja, je nachdem, was man unter Haushalt versteht, durchaus wesentlich enger sehen. Nicht? Also was, das sich in der Ehewohnung befindet, ist auch Teil des Haushalts. Und was, und das ist eben das zweite Element, ist vielleicht schon Teil des Haushalts, aber ist vielleicht nicht unbedingt erforderlich, um diesen in derselben Weise in Zukunft weiterzuführen.
Bring mal ein paar Beispiele, positive und negative. Ich sage ein positives und du sagst dann...
Wir machen so. Jeder nennt einen Gegenstand und der andere sagt, ob es zum Haushalt,
Das Besteck.
Es kommt darauf an, wird es auch verwendet? Mhm. Du musst antworten. Ist es im täglichen Gebrauch?
Also oder ist es Silberbesteck? Dann gehört es natürlich zum Haushalt.
Ja, dann gehört es zum
Hausrat oder zum nicht zum Haushalt gehört. Ja. Was ist mit dem Silberbesteck, das nur zu Feiertagen verwendet wird?
Aber dann immerhin aber schon zu Feiertagen. Also übrigens, wenn wir Ja oder Nein sagen, ist das alles mit einer gewissen Unsicherheit. Ja,
du wirst jetzt unsicher.
Ja, nein, wahrscheinlich gibt es irgendeine Gegenmeinung. Dann würde ich sagen Ja.
Sei ein bisschen vorsichtig.
Dann bin ich vorsichtig. Dann würde ich sagen
Ja. Du sagst Ja.
Jetzt frage ich etwas.
Oh Gott.
Jetzt frage ich etwas. Ja, sag. Ich beginne einfach. Was ist mit dem Teppich?
Der Teppich, auf dem marschiert wird?
Ja.
Ganz sicher.
Was ist mit dem schönen Teppich, der an der Wand hängt?
Ganz gefährlich, der an der Wand hängt. Wie nennt man denn das? Das ist dann ein Wandteppich?
Nein, da gibt's ja, wahrscheinlich sagt man Wandteppich, ja. Käme ich da nicht so aus.
Schade, aber du bringst das Beispiel. Ja, also wenn es so wie ein Bild, ein Einrichtungsgegenstand ist, dann wird es wohl dazu zählen. Mhm. Gehört es zu einer Kunstsammlung, dann wird darüber gestritten, sehr strittig.
Ja.
Dann vielleicht nicht.
Okay. Darf ich noch einen Teppich erwähnen?
Welchen kommt jetzt? Den fliegenden oder so?
Was ist mit dem sicherheitshalber, weil besonders wertvoll eingerollten und gut geschützten Teppich, der im Abstellraum steht?
Er gehört garantiert nicht zum Haushalt. Gut, danke für die Frage.
Gut,
du hast sofort gespürt, dass ich nicht extra vorbereitet bin und die Judikatur analysiert dazu Einzelbeispiele.
Das Gute ist, dass es fast keine Judikatur gibt.
Also wir warum, sind sehr weißt frei. Du, warum es gekommen ist?
Ich werde das
ich
sagen.
Ich weiß es auch. Na, dann sagst du.
Nein,
dann sagst du. Heute ist es ein Gequache zwischen uns beiden.
Nein. Also ich glaube, es gibt... Ich sage es anders. Ich glaube, in Zukunft wird die Rechtsprechung dazu zunehmen, weil sich diese Fragen des gesetzlichen Vorausvermächtnisses in besonders zugespitzter Weise stellen in Patchwork-Familien. Also dann, wenn es einerseits die Kinder des Verstorbenen gibt und eine Witwe, wo es oft auch gewisse emotionale Vorbelastungen gibt, aber auch stärker diese vermögensmäßige Konkurrenzfrage zutage tritt.
Sehr intellektuell. Also ich hätte eine andere Vermutung.
Weniger intellektuell.
Ja, völliger, ganz, ganz plumpe Vermutung. Meine Vermutung lautet, dass in den allermeisten Fällen diese Objekte, über die wir da feinsinnig miteinander sprechen, 0 Euro wert sind. Und dass daher die Hinterbliebenen, was sehr häufig der Fall ist, geschockt die Erkenntnisse des Sachverständigen bei der Inventarisierung zur Kenntnis nehmen. Geschockt sind
sie. Ich gebe beides zu, das war nicht besonders intellektuell, aber vollkommen richtig.
Ja, aber deins war auch richtig.
Aber natürlich, du hast wirklich vollkommen recht. Es ist erstaunlich, dass da, wie auch sagen, ich war ja schon bei Hunderten und Tausenden Schätzungen natürlich dabei als Gerichtskommissär. Die Dinge sind nichts wert.
Ja. Aber
vor allem Teppiche sind nichts wert.
Teppiche sind
sündteuer in den 80er Jahren und heute nichts mehr wert.
Aber die Rechtsfragen, die wir jetzt beleuchten werden, die Rechtsfragen machen wohl keinen Unterschied danach, ob jetzt das Gemälde, das an der Wand hängt und ein Einrichtungsgegenstand ist, das unterstelle ich jetzt, ein Kunstdruck im Werte von Entsorgungskosten ist oder ein wunderschöner Original Klimt im Wert von 120 Millionen Euro. Auch dieser, obwohl er so sauteuer wäre, kann durchaus zum Haushalt gehören, sodass in dieser Konstellation, wenn also die Objekte, mit denen der Haushalt gestaltet wurde, besonders wertvoll sind, dann hat diese Bestimmung eine enorme Bedeutung. Ja. Und dann kommen diese Überlegungen ins Spiel, für die wir vielleicht vorhin belächelt wurden. Was überlegen die überhaupt? Ja, wieso so feinsinnig? Es macht einen Riesenunterschied, ob dieser Klimt da an der Wand zwingend ins Eigentum der Witwe übergeht. Ich weiß, wir werden noch drüber reden. Oder eben nicht zum Haushalt gehört. Und wenn es kein Testament gibt, der gesetzlichen Erbfolge.
Also du hast vollkommen recht und das ist ja auch zumindest herrschende Meinung, dass der Wert der Sache per se nicht entscheidend ist für die Einordnung ins gesetzliche Vorausvermächtnis oder nicht. Ich selbst bin mir da nicht so sicher, ob man da nicht schon auch den Wert mit in die Betrachtung einbeziehen sollte. Aber vor allem stelle ich mir die Frage, ob wir können da zwar relativ leicht zur Bejahung der Haushaltszugehörigkeit kommen, schwieriger wird schon das Element, ob solche Gemälde wirklich erforderlich sind, den Haushalt im bisherigen Sinne weiterzuführen. Und ich glaube, dieses Element, das ja auch einen Grund haben muss, dass das als Zusatzelement im Gesetz genannt wird, sollte da schon zu einer gewissermaßen einschränkenden Sichtweise, was den Umfang dieses gesetzlichen Vorausvermächtnisses betrifft, führen, aber alles offen.
Da kann man herrlich drüber streiten.
Nicht,
das ist, was heißt, zur Fortsetzung der bisherigen Lebensverhältnisse. Mein Partner, wir lebten nun einmal in diesen enorm wertvollen Kunstwerken. Wir haben gegessen von diesen Tischen, die nun einmal Originalkunstwerke sind. Und das muss ich jetzt aufgeben, nur weil es teuer ist. Ich möchte in dieser Lebensumgebung bleiben. Jetzt muss ich mir plötzlich irgendwelche Poster aufhängen. Also man kann das auch an.
Ja.
Aber natürlich, ganz absolut, wichtig absolut, an der Stelle ist, und das dürfte für das Publikum vielleicht wieder mal eine Überraschung sein, man kann über vieles, das wir hier erwähnen, trefflich streiten und diskutieren. Mhm. Es ist nicht abschließend gelöst.
Ja.
Und das macht es ja dann auch so spannend, wenn wir uns vor Augen halten, um wie viel es dabei gehen kann. Wollen wir noch ein Beispiel?
Hast du noch erlaube Beispiel? Mir nur kurz, dass wir an der Stelle vielleicht auch uns versuchen vor Augen zu führen, was eigentlich der gesetzgeberische Gedanke ist, was eigentlich der Zweck der Bestimmung ist. Warum hat der Ehegatte, die Ehegattin als Überlebender dieses Recht an den haushaltszugehörigen Gegenständen? Es soll alles so bleiben, wie es war. Es soll sich nichts verändern, die Umstände sollen sich nicht verändern. Das ist eigentlich, wenn man sich das überlegt, und viel mehr wird da nicht vorgebracht, nur mit unterschiedlichen Worten, wenn man sich das überlegt, hat da eigentlich der Gesetzgeber schon ein, wenn ich das so sagen darf, relativ bescheidenes Interesse vor Augen. Es geht nur zum Teil, wenn man gerade an die Bilder an der Wand denkt, um ein ich sage jetzt, ein Dekorationsinteresse des überlebenden Ehegatten. Es ist nämlich zuzumuten, dass er künftig an eine nackte Wand schaut oder sich ein neues Bild aufhängen muss. Es soll das Gleiche bleiben. Ich möchte dieses Interesse nicht niedertun, aber man muss dem gegenüberstellen, dass diesem Interesse begegnet wird im 745 mit einer Einschränkung der Eigentumsfreiheit, der Testierfreiheit des Testators, indem diese Gegenstände, je nachdem wie weit der Umfang gesehen wird, seiner letztwilligen Dispositionsfreiheit entzogen werden. Und ich glaube, wenn man sich das so überlegt, dann führt das schon dazu, dass man hier eher zu einer eingeschränkteren, restriktiveren Auslegung des Umfangs kommen sollte.
Also stellst jetzt darauf ab, was wir vielleicht dann noch näher beleuchten werden. Ich darf es nochmal betonen, du baust darauf auf, dass du darauf hinweist, dass die Qualität dieses Vorausvermächtnisses Pflichtteilscharakter hat. Das heißt, der Verstorbene kann es nur im Falle eines Enterbungsgrundes entziehen. Mhm. Und sprichst jetzt eben davon, dass das ein gravierender Eingriff in die Privatautonomie ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, und so weiter und so weiter. Und daher muss man es eng sehen. Kann stimmen, aber man könnte schon auch dagegen halten und sagen, das ist ein Eingriff in die Privatautonomie, der so, wie er von dir beschrieben wird, gar nicht stattfindet.
Weil?
Denn unser Verstorbener, der wurde entweder rechtlich aufgeklärt und belehrt oder nicht. Und deine Beobachtung trifft eigentlich nur auf die Unwissenden zu. Die Wissenden, denen passiert das Pflichtteilsrecht des Ehegatten nicht. Denen, die werden nicht betroffen oder geschockt von der Einschränkung ihrer Dispositionsfreiheit, sondern die Wissenden, und ich hoffe, es sind ganz, ganz viele, die vor dem Eheschluss sich beraten lassen und informieren, was das für unendlich große Folgen nach sich zieht. Und wir sind hier bei einer, gleich gilt natürlich für die eingetragene Partnerschaft, der Wissende erfährt vom Rechtsberater, dass er es mit seinem Partner ja in der Hand hat, zu klären, ob überhaupt ein Pflichtteilsrecht entsteht und ob man nicht vielleicht vorher einen Pflichtteilsverzicht, der ermöglicht, macht. Worauf will ich hinaus? Dieses Vorausvermächtnis und der Pflichtteilscharakter des Vorausvermächtnisses ist aus meiner Sicht, kann man auch wieder bestreiten, nicht so sehr ein Eingriff in die Testierfreiheit, sondern da wäre es ein Unglück, ein Fehler, falsche Beratung, sondern es ist tatsächlich ein Eingriff in den Pflichtteil der Kinder. Dazu werden wir noch kommen.
Möglicherweise.
Möglicherweise, dazu werden wir noch kommen. Aber es ist eine Möglichkeit, wie der Verstorbene mit seinem Ehepartner die pflichtteilsrechtliche Lage doch gestaltet, steuert, wenn sie informiert sind, wenn sie Ahnung haben. Wenn man natürlich immer davon ausgeht, die Leute sind ahnungslos und das Gesetz kommt vom Himmel, dann schaut es anders aus. Aber das Vorausvermächtnis ist in seiner Ausgestaltung, wie es heute gelehrt wird, und wir werden das dann noch auflösen, tatsächlich für Kundige auch ein Hilfsmittel, eine Möglichkeit, den Pflichtteil der Kinder zu drücken. Und jetzt gebe ich dir dann gleich wieder recht.
Ja, ich wollte mir jetzt auch noch einmal recht geben.
Ohne erkennbares Konzept dahinter.
Das ist aber lass mich noch sagen, aber bleiben wir nicht zu lang drauf, aber ich möchte dazu sagen, ganz so ist es ja auch wieder nicht, weil es kann sein, dass die Ehegatten heiraten in einer Situation, wo das Vorausvermächtnis noch überhaupt keine Rolle spielt. Es wird kein Pflichtteilsverzichtsvertrag, auch nicht ein solcher bezogen auf das gesetzliche Vorausvermächtnis, abgeschlossen. In weiterer Folge etabliert sich irgendwann eine Ehewohnung. Und jetzt müsste man ihm sagen, sind die Ehegatten jedenfalls nicht mehr beide bereit, hier pflichtteilsrechtlich anderweitig zu regeln. Und wenn das so ist und der eine von beiden kommt dann zu dir als Rechtsberater und sagt, was mache ich jetzt mit dem gesetzlichen Vorausvermächtnis? Ich möchte eigentlich meine Wohnung sehr schön gestalten. Ich möchte wertvolle Gemälde an die Wand hängen. Dann musst du ihm sagen, also wenn Ihre Gattin oder Ihr Ehegatte nicht bereit ist, da pflichtesrechtlich etwas zu regeln, dann sage ich Ihnen, das Annageln des Gemäldes an die Wand ist möglicherweise ein Selbstenteignungsakt von Todeswegen. Sie begeben sich möglicherweise der letztwilligen Verfügungsfreiheit. Und insofern ist es schon eine Einschränkung, weil dann müsste ich sagen, um mich nicht der letztwilligen Verfügungsfreiheit in dieser Hinsicht zu begeben, muss ich ohne meine Gemälde an der Wand leben.
Andreas, ich stimme dir zu für diesen Sachverhalt und ich glaube, wir können jetzt schon festhalten, was vielleicht nicht allen bewusst ist, wie bedeutsam eben die Entscheidung ist, was du dir an die Wand hängst.
Ja.
Und ob du, wenn du jetzt da zufällig, ich weiß nicht, selber 60 Millionen Euro geerbt hast, ob du jetzt diese 60 Millionen Euro hältst in irgendwelchen Buchwerten, wo du jeden Abend am Computer sitzt und irgendwie dich erfreust an irgendwelchen Kurven, die dir gezeichnet werden, nicht an diesen Wertkurven. Und an den Wänden hast du halt deine alten, was weiß ich, die Fotos von, keine Ahnung, von Pferden, Pferdefotos oder Familienfotos oder gar nichts, weiße Wände.
Oder an den Zweitwohnsitz, ne? Die wertvollen Gemälde an den Zweitwohnsitz oder ins Lager. Oder
ins
Lager.
Ins Depot,
ja, ins Depot, ins Depot, ja. Nur nicht anschauen.
Zollfreie Lager,
ja. Nicht ins Wohnzimmer. Ja.
Genau. Na gut, also wir sehen schon, aber wir sehen schon, diese Kunstwerke haben es uns ein bisschen angetan, weil da steckt natürlich
da so viel drin.
Ja, das sind diese wertvollen Sachen, bisweilen. Möbel sind ja ganz selten noch was wert. Aber die Bilder an der Wand, die können dramatisch sein, glaube ich, nicht?
Ja.
Es gibt ja so manche Grenzfragen. Zählt das Auto zum Voraus? Hängt wieder von den Umständen ab, wird dann gestritten.
Ja, wenn es eine Haushaltszugehörigkeit gibt, wird das von manchen bejaht, nicht? Also wenn man damit, wenn das Familienauto war, man ist damit einkaufen gegangen, das Auto hat sozusagen den Kühlschrank und den Haushalt befüllt, dann sei es vielleicht haushaltszugehörig. Naja,
also aber gehen wir jetzt vielleicht umgekehrt doch von den Objekten weg und kommen zu der Frage, zu der ersten Frage, die du so in den Raum gestellt hast.
Ja.
Die, ich glaube, lang werden wir dabei nicht bleiben, nämlich bei der Frage, was heißt das, dass er diese Beweglingssachen erhält?
Sie in Gebühren.
Gebühren, ja, genau. Was bedeutet das? Und da, lieber Andreas, ist die, glaube ich, noch herrschende Meinung und sogar auch Rechtsprechung jene, dass der Eigentümer wird.
Dass er Eigentümer
wird. Was überraschend ist, weil das Wohnrecht hat ja nicht zwingend was mit Eigentum zu tun oder gar nicht.
Er wird Eigentümer an diesen haushaltszugehörigen Sachen, herrschende Meinung. Und es hat aber ganz, ganz spannend und kann ich nur empfehlen, das auch zu lesen. Senatspräsident Dr. Edwin Gitzstahler einen Beitrag vor circa 2 Jahren, glaube ich, veröffentlicht, wo er diese herrschende Meinung hinterfragt.
Leider nicht in der Notariatszeit.
Gott sei Dank in der EFZ.
Ja, in der EFZ.
Und ich glaube, es war in der EFZ.
Ja, das war in der EFZ.
Und ich glaube, mit guten Überlegungen und guten Gründen hinterfragt. Und er vertritt letzten Endes die Ansicht, dass dem Vorausvermächtnisnehmer, dem überlebenden Ehegatten, nicht ein Eigentumsrecht zukommt, sondern ein Nutzungsrecht oder vielleicht analog der Nacherbschaft die Stellung eines Vorerben, der also dann zu Lebzeiten die Gegenstände als ein Fruchtnießer benutzen darf, aber nicht das Eigentumsrecht daran hat. Das Eigentumsrecht steht den Erben zu. Ja, und mit dem Tod dann in weiterer Folge dieses Vorausvermächtnisnehmers erlischt natürlich das Fruchtgenossenrecht.
Also eine gewichtige neue Stimme für all jene, die nicht permanent die Literatur studieren oder das im Blickfeld haben. Die mögen das vielleicht noch gar nicht bemerkt haben und die mögen davon ausgehen, was viele Jahre doch eigentlich überall geschrieben wurde, glaube ich. Also ich kann mich nicht erinnern, also, dass das jemand so tiefgehend anders gesehen hätte, sondern Hausrat,
Eigentum fertig.
Ja. Also ganz spannend, neue These. Führt uns vielleicht auch zurück, oder wir sollten erwähnen, die Entscheidung, die wir das letzte Mal im Zusammenhang mit dem Wohnrecht, glaube ich, am Ende die aktuelle Entscheidung des Oberlandesgerichtshofs, die uns unter den Nägeln gebrannt hat, nämlich, dass das Wohnrecht erlischt bei Wiederverehelichung. Ja. Und wie wäre es eigentlich mit dem zum Haushalt gehörten, zu den Klimtbildern, ich weiß nicht, warum ich so auf den Klimt fixiert bin. Kann auch Roy Lichtenstein sein oder Mickey Mouse oder was auch immer. Jedenfalls, ja, da ja. sagt es der OGH nicht, also das war nicht Gegenstand der Entscheidung. Aber
schwierig, das anders zu sehen bei den Gegenständen, nicht als beim Wohnrecht. Aber ich darf vielleicht nur kurz noch zu der Ansicht von Gitzstaller etwas sagen, weil die hat aus meiner Sicht schon wirklich etwas für sich, nämlich mit Blick auf den Zweck der Bestimmung des § 745. Wenn man sich nämlich vor Augen hält, dass der Vorausvermächtnisnehmer wirklich ein Eigentumsrecht an den Gegenständen bekommt und er ist dann Eigentümer, dann hat er natürlich auch völlige Verfügungsfreiheit über diese Gegenstände. Und zwar nicht nur zu Lebzeiten, sondern, und das ist schon überraschend, auch von Todeswegen. Das heißt, unser Vorausvermächtnisnehmer, der überlebende Ehegatte, übernimmt die Gegenstände, vielleicht auch die wertvollen Gemälde ins Eigentum, aus dem Grunde, es soll alles bleiben, wie es ist, das ist die gesetzgeberische Überlegung, irgendwann stirbt er. Und jetzt ist doch schon erstaunlich, dass über den weiteren Fortgang dieser Gegenstände letztwillig nicht der ursprüngliche Eigentümer entscheiden darf, sondern dieser Vorausvermächtnisnehmer. Und dass dieser Umstand, dieser letztwilligen Verfügungsfreiheit des Vorausvermächtnisnehmers natürlich keine Deckung im Zweck der Bestimmung findet, die ja nur ihn darin schützen soll, dass alles so bleiben soll, wie es war.
Ja gut, aber wenn er nochmal heiratet, dann wird er wieder nach
seiner Diktion
enteignet, dann wird der Nächste geschützt an seinen bisherigen Lebensverhältnissen und dann geht es plötzlich an einen ganz Fremden, ist auch komisch.
Aber bleibt doch einmal bei der Überlegung, die ich jetzt gesagt habe. Das ist doch eigentlich, muss man sagen, wirklich bestechend. Also ich bin durchaus zugeneigt der Ansicht von Gitzstaller. Ich halte es für überzeugend.
Wobei mich wundert, warum du nicht das Beispiel bringst, das oder das fiel mir jetzt eher ein, bisherigen Lebensverhältnisse, der Witwer sagt, selbstverständlich fallen diese Gemälde hier in mein Eigentum, ich möchte unbedingt die bisherigen Lebensverhältnisse fortsetzen, privat sage ich Ihnen, ich kann das Zeug nicht ausstehen, ja, mir kommt das Kotzen, ich wollte das nie, habe ich mich nie durchgesetzt gegen meinen Partner, aber wenn dann dieses Verlassenschaftsverfahren zu Ende ist, dann kann ich es eh verkaufen.
Ja.
Und dann kann ich mir endlich meine, was auch immer, aufhängen, meine Spiegel oder alles schwarz
einmal. Ja,
nicht? Und also da ist es ja noch deutlich.
Absolut, ja.
Aber umso wie vielleicht ein anderer Aspekt, wenn Sie der Witwer sind, die Witwe, also ganz wichtig, das hatten wir schon beim Wohnrecht erwähnt, wenn irgendwie die anderen Beteiligten kommen und sagen, das hat dir doch eh nie gefallen, oder du wirst eh woanders wohnen, muss man als Witwer zu Beginn oder zunächst einmal immer klarstellen, Moment, aus meinen bisherigen Lebensumständen kriegt mich mal niemand raus. Da gibt es ja irgendwelche geschützte Rechtspositionen, die möchte ich zuerst erläutert haben. Mhm. Die können ja viel wert sein.
Übrigens, den Hinweis möchte ich auch noch geben. Falls jemand glaubt, ja, man könne da unter den Ehegatten zu Lebzeiten irgendeine Vereinbarung oder Klarstellung treffen, dass zum Beispiel ein Gemälde nur so aufgehängt wird, aber mit dem gemeinsamen Verständnis, dass es nicht dem Haushalt zugehört. Wobei das ja durchaus spannend ist.
Ja, was ist denn?
Ich sag's gleich. Ob das diese subjektive Sichtweise, wir haben es als haushaltszugehörig empfunden, ob oder inwieweit das eine Rolle spielt oder wirklich nur die objektiven Umstände oder die Sichtweise des einen oder nur des Überlebenden, also das ist für mich auch noch völlig unklar. Aber wenn man das so macht, würde ich ja gar nicht ausschließen, dass das ein relevantes Dokument sein könnte. Aber machen Sie das bitte trotzdem nicht, sondern machen Sie unbedingt einen Pflichtteilsverzicht. Es ist davon auszugehen, dass jede Einschränkung des gesetzlichen Vorausvermächtnisses, und das könnte eine Einschränkung dem Umfang nach sein, eigentlich eine Art Pflichtteilsverzicht ist und daher die Notariatsaktsform erforderlich ist. Also wenn mich...
Moment, Andreas, jetzt warst du zu euphorisch. Wenn du gesagt hast, machen Sie einen Pflichtteilsverzicht. Ja. Nein, du meinst, schließen Sie die Vereinbarung in der Form eines Notariats.
So ist es.
Ja,
natürlich.
Ganz zu. Ja, also, weil wer weiß, ob es überhaupt gewollt ist, dass die auf den Pflichten
verzichten. Nein, aber auch die Regelung, was gehört zum Haushalt und soll daher dem gesetzlichen Vorausvermächtnis unterfallen, Auch das ist natürlich eine pflichtelsrechtliche Vereinbarung aus meiner Sicht, weil sie den Umfang des gesetzlichen Vorausvermächtnisses tangiert. Und daher würde ich dazu tendieren, dass hier analog die Formvorschrift über den Pflichtelsverzicht anzuwenden ist. Und ich würde jedenfalls nicht dazu raten, so etwas privat festzulegen.
Ja, ist auch spannend. Auch ja, für den Prozessanwalt, danke für den Hinweis. Nicht? Also bedenken Sie immer, wenn Sie damit konfrontiert sind und Ihre Mandantin ist eine derartige Disposition nicht zu Pass. Sie ist vielleicht die Witwe oder nicht die Witwe, wie die Dinge liegen. Mhm. Dann hätten Sie jetzt advokatorisch die Idee, darauf hinzuweisen, hier besteht eine Formpflicht, analog § 551. Siehe oder höre Mount Erbrecht, Folge 15,
Tschugoi.
Ja, man darf uns zitieren. Sie können uns zitieren, bitte. Selbstverständlich. Und Sie können uns kritisieren, bitten darum. Hochspannend, ja. Absolut. Absolut gefährlich. Ja. Muss man dran denken.
Ja, ich glaube schon.
Ich glaube, dass das allgemein nicht so dieses Gefühl besteht. Gut, dann vielleicht, weil wir es ja eh schon immer mehr zuspitzen, diese pflichtteilsrechtliche Konsequenz. Mhm. Also, lieber Andreas, der Pflichtteil heißt eine zwingende Beteiligung am Vermögen des Verstorbenen. Nicht wahr? Die Quote beträgt die Hälfte jener Quote, die der Person nach der gesetzlichen Erbfolge zukäme, wenn es also kein Testament gegeben hätte. Wer ist diese privilegierte Person? Die Nachkommen und der Ehegatte, / eingetragene Partner. Und bei dem eben, und jetzt da sind wir, ist dieser Pflichtteil nicht nur ein Wertanteil, sondern es gibt auch dieses spezielle Vorausvermächtnis, von dem wir jetzt seit zwei Folgen reden, das ebenfalls pflichtteilsrechtlich geschützt ist. Habe ich das richtig so?
Ja, vollkommen richtig.
Und wie drückt sich jetzt dieser pflichtteilsrechtliche Schutz aus? Wollen wir das einmal, bringst du ein Beispiel?
Ja.
Also ein Beispiel, wie bitte. Zum Beispiel, machen wir es doch so, der Witwer, der gegen Dispositionen des Verstorbenen geschützt wird. Also wir unterstellen, der Witwer will eigentlich alles jemand ganz anderem hinterlassen, macht ein Testament und setzt jemand Fremden, unterstellen wir, es gibt gar keine Kinder. Jemand Fremden zum Alleinerben ein. Dann steht dem Witwer, weil es ja niemand, keine anderen Kinder gibt, die Hälfte des sogenannten reinen Nachlasses als Pflichtteil zu. Und ein Teil dieses Pflichtteils, diesen Pflichtteil deckend, bildet das Vorausvermächtnis, das Recht, in der Ehewohnung weiter wohnen zu dürfen und die zum Haushalt gehörenden Gegenstände, die zur weiteren Lebensführung notwendig sind, zur Fortsetzung der Lebensführung notwendig sind, ins Eigentum zu erhalten. Fußnote, wenn es wahr ist, andere Auffassung, Gietstaller. Und der Testamentserbe muss dieses Recht gewähren lassen, nicht wahr? Muss dieses Recht zulassen, obwohl das Testament Gegenteiliges sagt. Er muss sogar, jetzt haben wir den Fall, dass die Verlassenschaft noch wesentlich größer ist, er muss dem Witwer, der Witwe, einen allenfalls noch ergänzend zustehenden Pflichtteil in Geld bezahlen, wenn also diese Pflichtteil der Quote noch höher ist als der Wert des Vorauses. Und dann gibt es die Variante, dass die Verlassenschaft gar nicht so groß ist.
Vielleicht nur in der Ehewohnung.
Das ist dann ganz schlimm, nur aus der Ehewohnung. Ja. Und das ist ganz, ganz häufig, nicht? Weil die so ein Hauptteil. Und dann ist der
dann ein Testament. Dann geht es in die andere Richtung. Ja, dann kann es sein, dass in Wahrheit der Wert der Verlassenschaft zu einem großen Teil und zu einem über dem Pflichtteil, 50% hinausgehenden Anteil, letztlich dem überlebenden Ehegatten als Vorausvermächtnis, nämlich Pflicht des Berechtigten, zukommt und der Erbe vielleicht nur 10%, 20% letztlich als freien Erbteil bekommt. Das ist dann zu akzeptieren. Das ist eine pflichtteilsrechtliche Konsequenz.
Und schon das allein, glaube ich, ist im Vergleich zum Pflichtteilsrecht der Nachkommen irgendwie eine Art besondere Qualität, eine Art, ich nenne es jetzt einfach Superpflichtteil, weil eben keine Rücksicht darauf genommen wird, dass der Testierfreiheit des Verstorbenen, also dem Testamentserben, sozusagen ein zwingender Anteil am Werte verbleiben müsse.
Ja, weil eben das gesetzliche Vorausvermächtnis nur auf dem Pflichtteil angerechnet wird, aber nicht mit der Höhe des Pflichtteils begrenzt wird. Genau. Es wäre auch eine denkbare gesetzgeberische Entscheidung gewesen.
Ja, richtig. Aber ist es nicht. Ist es nicht. Das heißt, wenn mein Vermögen sich beschränkt aus meinem Eigenheim, und ich heirate, dann frisst das gesetzliche zwingende Vorausvermächtnis pflichtteilsrechtlich einen Gutteil des Vermögens
des
auf,
je nach Alter des Überlebenden. Wert des Wohnrechts
und den, Wert genau, und der Liegenschaft.
Genau.
Der Wert des Wohnrechts muss halt dann kapitalisiert werden, je nach Lebensalter. Das Eigentum muss ja im Wohnrecht nicht unbedingt bekommen. Aber er blockiert faktisch natürlich das Eigentum des Testamentserben. Der könnte die Liegenschaft oder die Wohnung jemand anderen verkaufen. Nur wer kauft schon eine Wohnung, wenn da jemand anderer drinnen sitzt, der nicht alsbald weichen müsste, je nach Lebensalter. Also das kann enorme Werte in Anspruch nehmen. Ich erwähne noch einmal, das ist eine Konstellation, die dem Verstorbenen, so er aufgeklärt ist, eigentlich nicht passieren sollte. Was meine ich damit? Der Pflichtteil des Ehegatten ist theoretisch betrachtet frei gewählt. Man muss nicht heiraten und wenn man heiratet, kann man auch den Pflichtteil vorher durch eine entsprechende Vereinbarung komponieren, bestimmen. Man kann auch auf den Voraus verzichten in der Form eines Notariatsaktes. Sehr wohl spielt es natürlich eine Rolle, und zum Beispiel in all jenen Fällen, in denen einfach aus rechtlicher Sicht in die Ehe hineingestolpert wurde oder sich die Vorstellungen danach verändern.
Oder, ich meine, das sagst du natürlich zu Recht immer, das suchen sich die Eheleute aus, aber du hast natürlich im Zeitpunkt der Eheschließung oft vielleicht die theoretische rechtliche Situation vor Augen, aber noch nicht die Vermögensverhältnisse, die sich erst viel später auftun, die erst viel später entstehen und die dann erst die rechtlichen Fragen um das Vorausvermächtnis relevant machen. Also selbst ausgesucht, das würde ich mit einem bisschen einer
Einschränkung sehen. Ja, das gefällt dir nicht so gut. Ja. Okay, und jetzt machen wir es aber dann doch spannender noch. Jetzt lassen wir unsere Witwe, nicht alleine trauern, sondern es gibt auch noch Kinder.
Jetzt wird spannend.
Und diese Kinder haben auch ein Pflichtteilsrecht. Und damit das Ganze irgendwie geschmackig wird, unterstellen und machen es uns auch einfach, der Alleinerbe ist irgendein Fremder. Also was weiß ich, eine gemeinnützige Organisation, kann ja sein. Die ist zum testamentarischen Alleinerben eingesetzt. Und die Kinder und die Witwe oder der Witwer haben nun ihr zwingendes Pflichtteilsrecht. Der Quote nach, wenn man alle Quoten zusammenzählt, mathematische Logik, bedeutet diese Einschränkung der Testierfreiheit die Hälfte. Mhm. Aber, und das haben wir vorhin ja betont und herausgearbeitet, beim Ehegatten ist ein Teil seiner Pflichtteilserfüllung, seiner Quote, das Vorausvermächtnis, das möglicherweise einen höheren Wert hat als diese Quote. Mhm. Und nehmen Sie sich ein Blattel und dann tun Sie jetzt Zahlen hinschreiben und sich das vorstellen, bitte. Andreas, ich mache noch das einfache Beispiel.
Ja, aber bleiben wir bei dem Beispiel, ich finde das super. Also du hast die gemeinnützige Organisation, die ist an sich Alleinerbe. Dann haben wir den Ehegatten, der mit einem an sich ein Sechstel Pflichtteil hat, neben dem Kind. und das gesetzliche Vorausvermächtnis hat. Und dann gibt es noch ein Kind.
Ein Kind, genau.
Ein Kind, machen wir es ganz einfach, ist übergangen worden oder auf den Pflichtteil verwiesen worden, wie auch immer. So, und dieses Kind hat einen Pflichtteil von einem Drittel. Was passiert jetzt in der Konstellation? Da steht die gemeinnützige Organisation, gibt, ich sage es einmal ungenau, gibt eine Erbantrittserklärung ab und ist verschiedenen Ansprüchen ausgesetzt. Einerseits kommt die Ehegattin, die Überlebende, und sagt, ich möchte mein gesetzliches Vorausvermächtnis haben, das Wohnrecht und das Recht an den haushaltszugehörigen Sachen, ist anzurechnen auf den Pflichtteil. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass das, weil sie so jung ist, sehr, sehr wertvoll ist, das Wohnrecht, und dass der Pflichtteil weit überdeckt ist. Ja? Machen wir das in dem Beispiel einmal so. Aber es steht ihr trotzdem zu. Und dann kommt das Kind und sagt dem Erben der gemeinnützigen Organisation, und ich hätte gern bitte meinen Pflichtteil in der Höhe von einem Drittel von der gesamten Verlassenschaft ausbezahlt, Geldpflichtteilsanspruch. Da muss man jetzt einmal wichtig sagen, Pflichtteilsbemessungsgrundlage ist die gesamte Verlassenschaft, das heißt auch die Ehewohnung ohne Berücksichtigung, nämlich ohne wertmindernde Berücksichtigung des Wohnrechts. Das heißt sozusagen volle Pflichtteilsbemessungsgrundlage, davon bemisst sich der Pflichtteil dieses Kindes, und diesen vollen Pflichtteil macht jetzt das Kind geltend gegen den Erben, gegen diese gemeinnützige Organisation. Und jetzt könnte zweierlei passieren. Erstens, vielleicht geht sich aus der freien Erbmasse die Begleichung dieses Pflichtteils noch aus. Gut. Aber dann fragt sich die gemeinnützige Organisation, wie komme eigentlich ich dazu, dass ich diesen Pflichtteil dieses Kindes alleine stemmen muss? Warum sollte da nicht vielleicht auch die Ehegattin, die zwar auch pflichtesberechtigt ist, aber die durch das Vorausvermächtnis viel mehr als ihren Pflichtteil bekommen hat, warum sollte die nicht auch zu dem Pflichtteil beitragen? Und das ist ja grundsätzlich eine berechtigte Frage, weil wir im § 764 ABGB die materielle Beitragspflicht der Vermächtnisnehmer kennen, der Vermächtnisnehmer, die vorsieht, dass, wenn der Pflichtteil eines Pflichtteilsberechtigten, wie hier des Kindes, nicht oder nicht ganz gedeckt ist, die Vermächtnisnehmer verhältnismäßig zum Pflichtteil beizutragen haben. Aber der § 764 Absatz 2 sagt noch besonders dazu, diese Beitragspflicht gilt aber nicht für den Vorausvermächtnisnehmer. Das heißt, klar ist aus meiner Sicht, in dieser Konstellation zahlt dem Pflichtteil des Kindes jedenfalls nur diese gemeinnützige Organisation, und die Ehegattin als Vorausvermächtnisnehmerin, wenn gleich über den Pflichtteil hinaus bedacht oder begünstigt, muss nicht beitragen zum Pflichtteil. Das wäre mal die eine Konstellation.
Gute Konstellation, stimme dir zu. Nebenbemerkung, Vorsicht, immer Vorsicht, bevor Sie ein Erbe antreten.
Ja.
Ja, es schaut vielleicht auf den ersten Blick so aus, als ob er das ja selbstverständlich, treten Sie an, sagt der Gerichtskommissar, bedingte Erbantrittserklärung, kann eh nichts passieren. Und dann kommen so kuriose Erkenntnisse, die Sie jetzt gehört haben, und es stellt sich heraus, aha, die hat jetzt da ein Wohnrecht in dem Haus, das zur Verlassenschaft gehört. Gut, mit der Einantwortung werden wir Eigentümer des Hauses, die Dame kriegen wir nicht raus, das ist dieses Vorausvermächtnis oder pflichtteilsrechtliche Wohnrecht, und die zum Haushalt gehörigen Sachen kriegt sie auch. Und dann gibt es ein Kind, dem muss ich als Erbe den Pflichtteil in Geld bezahlen. Und dann erfahre ich auch noch, es geht sich ja eh alles rechnerisch aus, gnädige Frau, was haben Sie denn? Und dann stelle ich dir die Frage, Andreas, ja, aber womit soll ich es denn bezahlen?
Ja.
Ich kann ja das Haus nicht verkaufen, ich kann es verkaufen, sagen Sie mir, aber ich finde keinen Käufer, weil da sitzt ja dem in Wohnrecht drinnen. Aber der Schätzmeister sagt, der Gutachter sagt, ja, das Haus hat er nur so doch, also an sich, 500.000 ist das wert. So, und dann sind Sie als Testamenterbe so weit, dass sie vielleicht auch noch sich denken, ja, aber mein Rechtsanwalt hat mir gesagt, wir haben die Haftung nur bedingt angetreten. Ich hafte ja nur bis zum Wert der Verlassenschaft. Ja, Achtung, bis zum Wert, aber nicht mit dem Wert. Will heißen, sie müssen den Pflichtteil dann aus ihrem persönlichen Vermögen bezahlen. Mhm. Und werden darauf verwiesen, reg dich doch nicht auf, bist ja eh Eigentümer der Liegenschaft in Döbling. Ja, aber Sie können mit der Liegenschaft nichts machen, da sitzt die drinnen, die ist 32 Jahre alt, Sie müssen 60 Jahre warten. Also Achtung, ja, bevor ja. Sie eine Erbe, ein ja. Erbe antreten. Ja.
Zuerst da genau schauen. Hilft die bedingte Erbantrittserklärung
auch nicht.
Ja, das ist für diese Problematik. Ja. Nein, muss man deutlich.
Ja. Gut, also der Testamentserbe, große Gefahr, dem tut das weh und jetzt machen wir es noch spannender.
Machen wir vielleicht. Oder verändern wir diesen, genau den Fall, den ich jetzt geschildert habe, noch ein wenig und sagen wir, der Pflichtteil des Kindes in dieser Situation, der sich ja eben richtet gegen diesen eingeantworteten Erben, gegen unsere gemeinnützige Organisation, ein Drittel, übersteigt sogar den freien Erbteil dieses Erben.
Das muss jetzt noch einmal, das versteht man wahrscheinlich.
Naja, machen wir Werte. Ja. Nehmen wir an, die Ehewohnung hat einen Wert, aber jetzt müssen Sie mitschreiben, ich schreibe auch mit.
Bitte schreiben
die mit. Ehewohnung hat einen Wert von, das ist ganz spontan, von 500.000.
Jawohl.
Ja? Das Wohnrecht hat einen Wert von 300.000. Mhm. Sonst ist fast nichts da. Ja, zu vernachlässigende Werte, damit wir uns nur leichter nicht tun.
100.000?
Ja, na gut, dann machen wir 100.000.
Noch zusätzlich 100.000.
Machen wir noch 100.000 auf der Bank.
Genau.
Das heißt, wenn wir uns den Wert der Verlassenschaft anschauen, dann haben wir einen Wert von 600.000 und der Pflichtteil des Kindes, ein Drittel, beträgt also 200.000. Und diese 200.000 kann das Kind verlangen, vom eingeantworteten Erben und der hat an sich Liquidität von 100.000, aber er hat ja das Wohnrecht belastet, die Liegenschaft, dort noch einen Wert von 200.000. Das heißt, in diesem Fall schuldet er schlechte Zahlen.
Das Beispiel von vorhin.
Aber es ist ein gutes Beispiel. Schuldet er den vollen Pflichtteil, obwohl Liquidität nur von 100.000 gegeben ist? Und die anderen 100.000 muss er irgendwie aufstellen und es wird schwierig sein, das aus der Liegenschaft Substanz zu holen, weil die ist vielleicht quasi unverkäuflich. So, aber wenn jetzt das Zahlenspiel noch ein anderes ist, nehmen wir an, schreiben Sie wieder mit, wenn Sie wollen. Nehmen wir an, die Wohnung hat einen Wert von
Ich glaube, du kannst dieselben Werte machen, du musst nur das Wohnrecht höher bewerten.
Ja, so könnte ich es auch machen.
Sie ist jünger.
Ja? Na, sagen wir, sie ist ganz jung und dann, oder wir hätten, das Wohnrecht sind 400.000. Ja, 400, geht sich's aus? Na, sagen wir 450.000. Ja. 450.000. Das heißt, die Wohnung hat praktisch keinen Wert durch das Wohnrecht. Das kann übrigens wirklich sein, wenn die sehr jung ist und man das so kapitalisiert. Und sonst gibt es die Wohnung einen Wert von 500.000, entwertet quasi durch das Wohnrecht, 450.000, dann gibt es noch Bankwerte, 100.000. Wir haben wieder natürlich einen Pflichtteil von 200.000, aber der freie Erbteil von der gemeinnützigen Organisation, auch berücksichtigend den Liegenschaftswert, sind nur 150.000. So, und was passiert jetzt? Und jetzt wird natürlich entscheidend, aus meiner Sicht jedenfalls, ob die gemeinnützige Organisation eine unbedingte oder bedingte Erbantrittserklärung abgegeben hat.
Das ist einmal die erste. Also
das ist einmal das Erste.
Wir hatten ja schon eine Folge.
Haben wir
das
schon erklärt.
Hast du mich darüber belehrt, wenn ich mich richtig erinnern kann, dass es tatsächlich unbedingte Erbantrittserklärung
gibt? Ja, es gibt sie, aber
und bitte nicht in solchen Fällen. Sie kommen vor. Bitte nicht in so einer Konstellation.
Nein, ganz schlecht. Also bei der unbedingten Erbantrittserklärung
muss er becken.
Ist vorbei. Bei der bedingten Erbantrittserklärung ist jetzt die Frage, ob die Möglichkeit besteht, dass die Ehegattin als Vorausvermächtnisnehmerin doch gekürzt wird. Wir sind nämlich hier nicht, So sehe ich das jedenfalls, nicht bei der materiellen Beitragspflicht nach 764, wo das Gesetz ja sagt, die gibt es nicht, sondern meines Erachtens ist das eine Frage des § 692 ABGB, nämlich wenn der Erbe eine bedingte Erbantrittserklärung abgegeben hat und es reicht der freie Erbteil nicht aus, um, und dazu gehört auch meines Erachtens der Pflichtteil, Schulden zu begleichen und so weiter, dann hat er das Recht, Vermächtnisnehmer zu kürzen. Und hier bei dem 692 gibt es keine Einschränkung, dass diese Möglichkeit nicht auch in Bezug auf den Vorausvermächtnisnehmer bestehen würde. Ich kenne dazu ehrlich gesagt keine Meinung in der Literatur, aber meines Erachtens wäre das ein Ansatzpunkt, der 692, um doch in so einer Konstellation eine Kürzung des Vorausvermächtnisnehmers, und das würde konkret heißen Reduktion des Wohnrechts bis so weit wie nötig und maximal bis zum Pflichtteil des Ehegatten, um so eine Kürzung zu erreichen. Wie siehst du das?
Ganz anders.
Super.
Entschuldige bitte.
Nein, das ist ja gut.
Es ist gut und gleichzeitig erschreckend, weil das Beispiel war doch jetzt wirklich kein exotisches.
Nein.
Und ich glaube, wir zwei sind doch wirklich in dem Bereich, in manch anderen Bereichen vielleicht schon, keine Deppen. Und wir sind völlig verschiedener Meinung. Ja, also meine Meinung wäre, bedingte Haftung greift. Natürlich, die Haftungsbeschränkung greift zugunsten des Erben. Er muss weniger auszahlen. Das pflichtteilsberechtigte Kind bekommt weniger. Es gibt keine Rechtsgrundlage dafür, das Vorausvermächtnis zu kürzen. Dieser Paragraph 692, von dem du sprichst und den du richtig beschrieben hast, der wird von der speziellen Bestimmung des 764.2 natürlich verdrängt, weil es hier darum geht.
Aber das ist
aber, ich weiß, sage ich jetzt,
bin ja aber der man Einzige, glaube ich, das so, weil aber, der 764, aber natürlich,
also das ist alles.
Es ist auch, so wie du das jetzt gesagt hast, auch herrschende Meinung.
Ja, also ja, das muss man jetzt muss betonen. Man wirklich sagen. Entschuldige bitte, du bist jetzt hier Avantgarde.
Ja, aber ja, da bleiben Avantgarde wir kurz drauf.
Und das ich bin der fade Kerl, nur damit es die Leute hören. Die absolut herrschende Meinung würde hier nämlich sagen, Achtung, das ist der super, super Pflichtteil, vielleicht wenn wir das nur betonen. Frage, ja. Nämlich, warum? Weil das Vorausvermächtnis des Ehegatten so stark sei, nach der herrschenden Meinung, dass sogar die Pflichtteile der Kinder darunter leiden könnten. Und das würdest du jetzt hier mit
Das lässt sich, aber ich lasse mir nur einen Satz dazu sagen, weil es nämlich wirklich spannend ist und das ist so, glaube ich, noch überhaupt nirgends diskutiert worden. Das lässt sich meines Erachtens aus dem 764.2 so nicht ableiten. Der 764.2 ist ja was ganz Spezielles. Diese materielle Beitragspflicht, die, wo es nur darum geht, wie die Pflichtteilstragungslast verteilt wird, nämlich verhältnismäßig auf alle Begünstigten seines Erben, seines Vermächtnisnehmer. Da geht es nicht um das Zureichen des Erbteils. Und bei dieser Verteilung der Pflichtteilslast, da soll der Vorausvermächtnisnehmer nicht mittragen. Aber das beschreibt also eigentlich nur das Verhältnis zwischen Erben und Vorausvermächtnisnehmer, wer von euch soll beitragen, und beschreibt überhaupt nicht das Verhältnis zwischen Vorausvermächtnisnehmer und Pflichtteilsberechtigten, dass also wirklich der Vorausvermächtnisnehmer gegenüber dem Pflichtteilsberechtigten höher gestellt würde. Also die Ableitung Superpflichtteil aus dem 764, das teile ich nicht. Ich würde eher sagen, aus dem 764 ergibt sich eher das Supervermächtnis, ja, und nicht das Superpflichtteil. Das sollte man noch einmal überlegen.
Da bin ich ganz deiner Meinung, dass man das noch überlegen kann. Und deine Meinung hat sehr viel für sich. Und vor allem, auch wenn ich da jetzt die traditionelle Sichtweise betont habe und so großspurig davon gesprochen habe, das herrschend, herrschend, herrschend. Vor allem ist das, soweit ich weiß, vom Höchstgericht noch nicht entschieden, und damit ist es aus meiner Sicht vollkommen Bovideltaschel, ob das 50 Hanseln vertreten und der andere ist der Tschuguel. Es ist völlig offen.
Wir werden sehen.
Und wer den Fachsenat überzeugt, wird obsiegen. Und das ist eine höchst spannende Frage, was wir vielleicht am Ende noch ergänzen sollten zu unseren Beispielen. Wir haben uns nämlich jetzt so aufs Wohnrecht kapriziert, wo es besonders einfach und dramatisch ist, ist es dann tatsächlich bei diesen Kunstwerken. Ja. Denn auf Grundlage der herrschenden Meinung könnten sie, wenn sie diese Mosaiksteine zusammenführen und bei den einzelnen Mosaiksteinen dann immer herrschende Meinung vertreten und berücksichtigen, man kann über fast alles streiten, dann könnten sie tatsächlich die Ehegatten dazu anleiten, bei ihrem Wunsch, den Pflichtteil der Kinder aus der ersten Ehe, die mag er nicht mehr, zu vereiteln, könnten sie sie anleiten und sagen, naja, schichten Sie Ihr Vermögen um in Haushaltsgegenstände, denn das ist dann der super, super Pflichtteil, den kriegt der Witwer oder die Witwe jedenfalls und nach der herrschenden Auffassung, wenn es hart auf hart kommt und zu wenig sonstige Vermögenswerte da sind, sogar zu Lasten der Kinder möglicherweise, ja. Außer du setzt dich da durch. Na, also wenn das hat es ja wieder in sich gehabt.
Spannend
vielen,
was.
Vielen Dank,
ich danke dir,
Andreas. Und das nächste Mal machen wir was anderes.
Also, freue mich.
Danke.
Danke.